Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung. Und heute ist ein ganz ungewohntes Setup. Erstmal ein Setup, wo ihr hört, dass meine Stimme zwar da ist, aber immer noch ein bisschen belastet ist. Aber das ganz Spezielle an dem Setup ist, dass ich jetzt hier in meinem Office sitze, also an meinem Schreibtisch, und ich noch ein zweites Mikrofon aufgebaut habe, weil ich nämlich heute hier einen Gast habe, direkt hier in meinem Office, habe ich eigentlich noch nie gehabt. Wir haben hinten ein Podcast-Studio gehabt, aber so richtig jetzt hier am Schreibtisch, weil wir jetzt hier im Umbau sind, noch nicht. Und wie kam das zustande, dass der Maximilian Muhr jetzt hier ist? Hi Maxi erstmal.
Hey, ja, ich freue mich total. Also super spannend hier zu sein und ja, irgendwie, ich habe ja nicht so viel Podcast-Erfahrung. Ich dachte, das macht man so, dass man irgendwie zusammen im Studium sitzt, damit das irgendwie gut klingt.
Das ist die Story, dass ich gedacht habe, okay, der setzt sich jetzt zu Hause bei sich hin und wir machen hier über Riverside so eine Podcast-Aufnahme. Und Max hat gesagt, nee, ich will aber zu dir kommen, ich will mir das mal angucken. Und dann sage ich, naja, dann komm doch vorbei. Also habe ich noch dieses Mikrofon rausgezaubert hier und jetzt sitzen wir hier, beide so mehr oder weniger schräg gegenüber. Und wollen ein paar Sachen besprechen, aber erstmal.
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir da ein bisschen.
Da haben wir eine Menge was vor. Ne? Aber Max, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu deiner Person, so einen kurzen Abriss für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wir kennen uns ja schon ewig, aber die anderen noch nicht.
Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, ich habe so ganz grob gesehen knapp 20 Jahre Berufserfahrung im Online-Marketing, bin jetzt 40 Jahre alt und ja, 40? Also schon, ja.
Sieht man den gar nicht an. Sieht ja noch blendend aus.
Schau mal meinen Bart an, da habe ich schon
Grauer. Bisschen. Ja, ist egal, sind doch gefärbt, oder?
Keinen Fall, das ist genau mein Naturgrau. Nein, aber es ist so, also worauf ich hinaus will, ist einfach, dass ich schon echt viel Erfahrung habe in dieser ganzen Branche. Die meiste Zeit davon habe ich SEO gemacht. Ich denke also wirklich, SEO ist auch so, ja, meine Leidenschaft, meine Stärke und auch nicht nur Beruf, sondern auch wirklich, man sagt ja so schön, Berufung. Ganz viel Zeit davon habe ich Teams geleitet, also wirklich dann so nach der ersten Hälfte meiner Karriere quasi, dann wurde ich irgendwann zum Head of und das war eigentlich auch so etwas, das mir einfach super viel Spaß gemacht hat, auch Leute ranzuführen an das Thema SEO, Leute, die im Endeffekt eingestiegen sind in die Branche, mittlerweile auch selber super erfolgreich sind, oft auch selber Führungskräfte geworden sind und da ist es einfach auch irgendwie cool, etwas ja zu sehen, wie andere Menschen sich auch entwickeln und wie man vielleicht auch so ein bisschen die Grundlagen legen konnte, wie man so ein bisschen zeigen konnte, diese Leidenschaft und das Feuer wecken und so weiter. Und ja, jetzt aktuell befinde ich mich da in einem beruflichen Umbruch, will mich da etwas neu orientieren und bin deswegen gerade auch sehr offen für Themen wie Vorträge halten, was ich neulich ja beim SEO-Weg gemacht habe. Andererseits ja noch die Zeit habe, mal jetzt einen Podcast aufzunehmen, auch super spannend. Und ja, einfach auch so ein bisschen gucken kann. Wir sind jetzt irgendwie in so einer spannenden Zeit, wo viele neue Möglichkeiten da sind, wie ich die für mich nutzen kann. Aber du wolltest was über meine Vergangenheit wissen. Also die meiste Zeit war ich in-house, oft in großen Unternehmen, in der Regel in einer Führungsposition.
Sag mal ein paar Marken.
Zum Beispiel die letzte Zeit, fast 2 Jahre, war ich bei Ringier, das ist also ein Schweizer Medienkonzern. Und dort hatte ich den Titel Associate Director Marketing. Es ging im Endeffekt darum, dass ich für die Classifieds, also quasi die, es waren Jobportale, Autoportale, Immobilienportale, solche Dinge, also alles Kleinanzeigenmärkte quasi in Afrika und Europa, also alles, was nicht die Schweiz ist, verantwortlich und hatte dort dann die Aufgabe, mit den CMOs dieser ganzen Marken, die alle in ihren Märkten auch oft Marktführer waren oder zumindest sehr erfolgreich, ein bisschen Sparring zu machen und mir anzuschauen, was die in ihrem Marketing, insbesondere Online-Marketing und ganz besonders SEO richtig machen oder wo es da vielleicht noch Optimierungsbedarf gab und hatte in meinem Team dann Experten für Dinge wie E-Mail-Marketing und Paid-Marketing, die dann in ähnliche Rollen auch dann mit mir im Austausch waren und so etwas. Also das war so mein letzter Job. Also da ging es wirklich eher um, ich würde mal sagen, Senior-Management-Aufgaben, sehr viel von oben draufschauen und dann, wo es notwendig ist oder wo Potenzial war, so ein bisschen ins Detail zu gehen, paar Projekte anzuregen, vielleicht auch Unternehmen zu helfen, irgendwie den passenden SEO einzustellen, solche Sachen. Aber das war so der letzte Job.
Ja, Springer hast du jetzt ausgelassen, dann lasse ich es auch aus, wenn du es nicht sagen
wolltest. Ja, drüber reden. Also klar, ich war 8 Jahre bei Bild.de und da habe ich angefangen, mich zu professionalisieren. Also ich habe dort angefangen quasi als so Hilfs-SEO. Damals war noch Jan Kutschera der Head of SEO, der dann später THG gegründet hat. Da wurde ich quasi so eingestellt als, erstmal Hilfs-SEO, würde ich mal sagen. Ich hatte da schon ein paar Jahre Erfahrung, aber war noch nicht so unbedingt professionalisiert und dann irgendwann wurde ich fest übernommen und war dann Teil des Teams und dann irgendwann wurde ich Head of SEO und habe das auch noch ein paar Jahre gemacht und auf jeden Fall, das war eine wichtige, spannende Zeit und ich weiß, wir werden wahrscheinlich später auch noch auf ein Beispiel aus dieser Zeit 2008, 2009
zurück. Vielleicht, mal gucken, wo es hindrifft, der irgendwie. Mhm. Aber ich wollte ja ein bisschen das nur abreißen, wie du da reingeschlittert bist und damit das Branding erstmal gleich ist, dass du bei der Schmuddelwelt da angefangen hast.
Ihr seht das ja auch hier nicht, dass ich hier dieses T-Shirt anhabe von ich glaube, das ist Campix T-Shirt.
Ja, genau.
Also, weil da steht noch keine Zahl drauf. Da ist einfach nur SEO Campix. Und was du sie nicht sehen
kannst. Und das sieht ja seine Jacke auch noch auf.
Oder da steht auch noch Bild.de drauf. Also das war quasi so die erste Campix. Das war so meine Bild.
Genau. Zeit. Also, und ihr könnt gar nicht sehen, es sitzt total locker, dieses Shirt.
Ja.
Okay, Max, wir haben uns hier zusammengefunden, so wie eine Kirche, weil wir ja beide auf dem SEO-Day waren und ich deinem Vortrag gelauscht habe zum Thema Entitäten und sehr begeistert war und du auf meinem Vortrag gelauscht hast.
Absolut.
Und gleich erstmal schön mir einen auf die 9 gegeben hast, weil ich eigentlich den Auftrag für mich hatte, den Leuten ein paar kurze Abkürzung zu zeigen, wie man jetzt so Content im AI-Zeitalter schnell auf die Straße bekommt und dass man eigentlich vor nichts Angst haben muss, sondern dass man einfach nur gute Inhalte baut in einer Welt, die effizienter geworden ist. Und der Empfänger hat immer recht, muss ich ja dazu sagen, das ist meine Philosophie. Deswegen ist nichts daran auszusetzen, außer dass ich dich jetzt hasse. Du hast gesagt, dass deine Reflexion war, dass ich zum Spam aufgefordert hätte.
Zumindest habe ich verstanden, dass das bei dir so angekommen ist. Ich habe mir auch jetzt gerade auf dem Weg hierher nochmal die Wayne-Podcast-Folge angehört, wo du ja am Anfang wirklich gesagt hast, dass du dich persönlich angegriffen gefühlt hast.
Genau.
Dass du dich missverstanden gefühlt hast. Dass du dich fragst, ob ich deine Intelligenz beleidige.
Genau. Und ich habe auch dauerhaft dein Gesicht vor Augen gehabt. Immer wenn ich die Augen zugemacht habe, habe ich dein Gesicht gesehen. Nee, so schlimm war es nicht.
Das war wirklich nicht meine Absicht, aber letztendlich ist es gut, dass wir deswegen ja auch heute hier sitzen, um das einfach klarzustellen. Und ich verstehe diese Emotionen.
Für mich ist ja wichtig, warum ich habe diesen Reflex oftmals bei Leuten gehört, warum dieser, und ich nenne es jetzt einfach mal Reflex, weil ich glaube, dass es einer ist, weil das, was ich gesagt habe, nicht zu dem passte, was du draus gemacht hast. Ich habe schon gesagt, dass man die Seiten, die man dann erstellt, so gut wie möglich bauen soll, wie man kann. Mit vielen multimedialen Sachen, die man da auch einbinden kann. Also schon auf diesen besten Content hingewiesen. Und ankommen tut, also wie, ich habe ja mal Vorträge gemacht zu holistischen Landingpages. Kannst du dich noch dran erinnern?
Absolut.
Hab irgendwann mal gesehen, 5000 Wörter gesagt. Und seitdem muss eine holistische Landingpage anscheinend 5000 Wörter haben. Habe ich nie gesagt, sondern war nur ein Indiz irgendwo, wo man hingehen kann. Und jetzt ist es anscheinend so, dass wenn man davon spricht, ein Glossar zum Beispiel zu bauen, das in deinem Kopf das Klick macht und Spam gleich gebrandmarkt wird. Warum ist das?
Dem möchte ich erstmal ein bisschen widersprechen. Also nein, es ist nicht
Spam. Energisch, ich liebe ihn. Ihr könnt ihn nicht sehen.
Und es ist Spam, nein. Aber du hast ja in dieser Podcast-Folge, auf die wir jetzt ja quasi reagieren, auch sofort wieder mit diesen 100 Worte, 5000 Worte angefangen und dann auch immer wieder hin und her gesprungen zwischen das machen, was jetzt möglich ist und irgendwie schnell sein und einfach machen, was
du
schon oft als auch Motivationsansprachen zu Beginn der Campix gesagt hast, so von wegen, geht raus und haut euch und so weiter. Und im Endeffekt war mein Reflex, dass ich gesagt habe, wow, wenn das jetzt irgendwie wieder irgendwie jemand in den falschen Hals bekommt, der total motiviert dann lossprintet und ganz viel macht, dann wird das auch wieder bei einigen Leuten einige Dinge kaputt machen. Und diesen Reflex habe ich deswegen, weil ich halt so viele Jahre schon in dieser Branche bin, dass ich weiß, es gibt einerseits die Menschen, die du sozusagen aufwecken musst, die du auch ansprechen wolltest, wo du sagst, hey, traut euch doch mal was, kommt mal raus aus eurem Sicherheitsdenken und seid mal kreativ. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es vielleicht sogar einen Tick mehr in unserer Branche, so ein bisschen die Leute, die so versuchen, den nächsten Hype zu finden, die nächste Abkürzung, den nächsten Hack, den Trick, um jetzt irgendwie schnell was umzusetzen, was ihnen dann irgendwie später um die Ohren fliegt. Und ich fand, dass du das nicht differenziert genug dargestellt hattest auf dem SEO Day und deswegen wollte ich da so ein bisschen meine Sichtweise zeigen, habe das aber auch nicht als eine ganz generelle Kritik daran gesehen. Und es war ja auch noch, es gab ja sogar noch mehr Teile in diesem Vortrag. Wir hängen uns jetzt ja quasi nur an diesen 100-Worte-Glossar-Einträgen auf.
Ja, aber es sind viele darauf. Also ich habe ja bestimmte andere Teile noch gezeigt, auch Ratgeber zum Beispiel, die ja immer assoziiert werden mit sehr umfangreichen, auch Content-Pieces und im Endeffekt auch und umfangreichen Inhalten. Aber die Glossare, die scheinen die Leute ja auf die Spitze zu bringen, obwohl es ja nur ein Ordnungssystem ist, in meinen Augen. Und bist du nicht der Meinung, dass die Leute, die in dieses Spam-Raster reinfallen, wenn das dann SEO sind, die ein bisschen Ahnung haben, dass die es nicht sowieso schon längst machen? Weil sie dir das Fenster erkennen, was gerade da ist?
Ich denke nicht, dass das Fenster neu ist. Deswegen habe ich dir diese Geschichte dann aus 2009 gezeigt, wo wir damals mit dem extrem kompetenten Bild-SEO-Team, noch bevor ich Head wurde, aber ich war natürlich schon Teil des Teams und wurde dann 2012 quasi dann befördert, haben wir diese Keyword-Räume aufgebaut, also im Endeffekt Themencluster, die extrem umfangreich waren, alles handgeschrieben, gut recherchiert, Ratgebertexte ohne Ende und so weiter. Und das hat ja auch dann viele Jahre extrem gut funktioniert. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube nicht, dass es neu ist, dass man jetzt diese Möglichkeit hat. Es gab vorher auch schon Dinge, die Texte, also Agenturen, die Texte verkauft haben. Da hast du gesagt, ich brauche jetzt 1000 Texte zum Thema so und so. Hier sind meine Überschriften und das kostet dann halt irgendwie pro Wort. Und wenn man dann irgendwie auch noch den Premium-Tarif genommen hat, hat es halt ein paar Cent mehr pro Wort gekostet. Aber es war schon immer skalierbar, wenn man gewusst hat, was man macht. Also ich will sagen, okay, jetzt hat jeder irgendwie so ein AI-Tool und kann plötzlich jeder 10.000 Texte rausbringen. Die Frage ist, ob die Qualität nicht vielleicht noch ein Tick schlechter ist als das, was man vorher schon konnte, indem man halt einfach externe Freelancer engagiert hat. Und meine Warnung war so ein bisschen in die Richtung von wegen, wenn du das jetzt einer Seite antust, die einen wirklichen Nutzen hat oder die wo ein wirkliches Business dahinter steht, ist das was anderes, als wenn das irgendeine Domain ist, die du noch in deinem Portfolio rumliegen hast, die seit irgendwie ein paar Jahren keine Liebe mehr erfahren hat und plötzlich jetzt dann halt irgendwie 1000 Texte auf diese Domain draufkommen und das funktioniert kurzfristig und das wird irgendwie was bringen. Also diese Abstufung oder diese Trennung zwischen echten professionellen Projekten oder Spaßprojekten, wo man mal was ausprobieren kann, das ist etwas, worauf ich gerne hinsteuern will.
Aber erschreckend ist doch, dass das in unserem SEO-Kopf so stattfindet.
Wieso?
Weil es gibt ja da draußen ausgezeichnete Glossare. Wirklich. Also es gibt deins, was du gerade beschrieben hast, im Springer, im Bildbereich, wo ich sage, ja, da ist das Glossar noch nicht mal das Problem, sondern wie es benutzt wurde am Ende im Laufe der Zeit.
Das war ja ein Ratgeber. Das waren ja Texte, die eher so im Bereich 700, 800 Worte waren und durchaus alles wahr und ähnliches. Aber, wir können klar da gerne noch ein bisschen Detail drauf eingehen.
Ich sage, es gibt doch jetzt Glossare, die durchaus super ranken. Ich meine, Wright ist so ein Beispiel, also das Paradebeispiel eigentlich mit einer unglaublich guten Sichtbarkeit, super gut strukturiert. Und das ist früher mal mit Texten erstellt worden, wo du eine Menge Geld zahlen musstest. Jetzt zahlst du vielleicht, dadurch, dass du die AI hast, 50% davon, kannst aber trotzdem immer noch gute, durchdachte Inhalte im Endeffekt bauen damit. Warum sollte ich es sein lassen? Warum sollte ich das mit dem unter dem Spam-Stempel nicht machen?
Es ist nicht der Spam-Stempel, aber du solltest es vielleicht trotzdem sein lassen. Also nur weil es möglich ist, heißt es nicht, dass du es machen solltest. Sondern ich habe mir hier im Bus auf dem Weg hierher mal überlegt, über was für ein Beispiel könnten wir reden. Und dann dachte ich mir, Äpfel mögen irgendwie alle Menschen. Stellen wir uns vor, wir sind also ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Äpfel zu importieren oder einzukaufen und zu verkaufen und so weiter. Also irgendwie ein gewisser Weise Äpfelhandel ist. Und jetzt würde irgendjemand auf die Idee kommen und sagen, hey Leute, unsere Kunden, die wissen ja gar nicht, was wir alles für Sorten haben und was es für Sorten gibt und so weiter. Lass uns doch mal einen Glossar machen und dann schreiben wir hier, Granny Smith ist ein grüner Apfel und damit kann man super Apfelkuchen backen und der andere Apfel hier ist gelb und der andere Apfel ist rot und wir beschreiben irgendwie diese Sorte. Und das wäre dann wahrscheinlich was, wo du sagen würdest, jo, das passt doch super zum Thema, wenn das Unternehmen das sowieso macht. Würdest du sagen, dass so ein Apfelglossar um die Unterschiede geschmacklich, farblich, Konsistenz, Lagerfähigkeit verschiedenster Äpfel zu beschreiben, eine gute Idee wäre für ein Unternehmen, das prinzipiell in der Apfelbranche aktiv ist?
Ja, also ich würde es zumindest nicht ausschließen. Gibt es immer einen strategischen Grundgedanken oder einen taktischen Grundgedanken? Aber ausschließen würde ich es erstmal nicht.
Gut, dann fangen wir damit an. Haben wir dann die ersten 1000 Apfelsorten beschrieben.
Ja.
Und dann gibt es vielleicht noch einen weiteren Bereich. Dann sagt man irgendwie, man fängt an jetzt mit Apfelkuchen und Apfelrezepten und was kann man alles daraus machen. Und vielleicht noch ein Ratgeber, wie lagerst du deine Äpfel am besten und so weiter. Irgendwie hast du es damit geschafft, plötzlich 2.000, 3.000 neue Landingpages zu erstellen. Mit relativ überschaubarem Aufwand, alle mit irgendwie noch einem selbstproduzierten Foto und einem Text, der einigermaßen KI-generiert ist. Ich sehe die Gefahr da drin, dass dann letztendlich der Fokus dieses Unternehmens, dieser Webseite, sich total verändert. Sagen wir, die hatte vielleicht vorher 20 Landingpages, wo sie gesagt haben, hier kannst du bestellen und das hier ist unser Lagerhaus und das hier ist unsere Geschäftsführung. Und plötzlich haben sie 2000 Seiten, die sich alle irgendwie um Wissen und Fakten und Ratgebertexte rund um den Konsum oder die Handhabung von diesen Äpfeln beschäftigt, dann verschiebt sich der Fokus dieser gesamten Domain. Das ist also erstmal eine Sache, die sollte man sich überlegen. Also wenn dieses Unternehmen eigentlich als Business hat, im B2B-Bereich sich mit Apfelgroßhandel zu beschäftigen, warum sollte ich dann plötzlich Tausende von Besuchern auf der Seite haben, die bei mir direkt gar nichts direkt einkaufen wollen, die nicht zu meinen Conversions beitragen, die einfach nur sehr viel Traffic verursachen und vielleicht auch die falschen Signale senden, weil sie am Ende ja nicht konvertieren, sondern die informieren sich darüber und du wirst plötzlich in einer anderen Schublade einsortiert, weil du das Thema deiner Seite verändert hast, unbewusst.
Obwohl ich noch über Äpfel rede.
Genau, weil du plötzlich halt nicht mehr ein Apfelgroßhandel im B2B-Bereich bist, sondern plötzlich eine Art Apfelinformationsportal für Konsumenten.
Okay, und dann, also ist es ausgeschlossen, dass mein Geschäftskonzept sich während einer Wandlungsphase oder Entwicklungsphase auch mitentwickelt? Also, da, weil ich immer 20 Seiten hatte und nur Äpfel B2B gemacht habe, darf ich mein ganzes Business-Existenzleben nur noch das machen. Das heißt, ich darf
natürlich
mich.
Darfst du das machen, wenn du da jetzt Spaß dran hast und wenn du als Inhaber eines solchen Unternehmens dir so denkst, so, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Apfel B2B, ich möchte jetzt gerne ein Informationsportal werden.
Ja.
Und vielleicht kann ich irgendwann noch Werbebanner reinpacken, um sie zu monetarisieren.
Ja.
Dann wirst du halt ein Publisher, aber dann ist das ein anderes Businessmodell. Es trägt nicht dazu bei, dein Kernbusinessmodell zu stützen und
was du aber jetzt ja fixierst, also du hast ja selbst gesagt, wie sich so ein Unternehmen entwickeln kann. Wo verschiebt sich? Ich meine, so entwickeln sich doch ständig Firmen. Und wenn ich jetzt den Traffic habe in dem Apfelbereich und ich sehe, da sind jetzt bestimmte Bereiche, die konvertieren für mich und ich mache neue Geschäftsfelder auf, warum denn nicht? Dann ist doch der Eintritt, ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen spooky von dem Glossar, in die Entwicklung eines Geschäftsmodells umzudenken, aber es ist doch faktisch der Fall. Es ist doch wie in der Keyword-Recherche, wenn ich ein Glossar aufbaue, und ich nehme jetzt eine Range von Keywords, die ich mir da, meinetwegen 100 Keywords, zur Erstanlage eines Glossars. Man ist ja erstaunt, wie viele Keyword-Kombinationen einfach aus dem Machen entstehen, die ich vorher in meiner anderen Keyword-Recherche, die ich einfach runtergerattert habe, noch nie auf dem Schirm hatte.
Also es geht mir darum, dass du nicht zu weit weggehen solltest von dem, was dein eigentlicher Geschäftszweck ist, deine eigentliche Conversion. Der Glossar sollte kein Selbstzweck sein und einfach nur viel Traffic zu haben von Leuten, die dir niemals Umsatz bringen, sondern einfach nur zu sagen, ja, Handheit oder ähnliches, finde ich, ist der falsche
Ansatz. Aber wie kommt man darauf zu sagen, die bringen mir niemals Umsatz? Ich meine, nach dem Messi-Mittel-Modell ist es ja so, dass, also ich habe da zumindest so verstanden und ich liebe dieses Modell eigentlich, dass ich sehr viele Touchpoints in meinem Thema schaffen sollte, damit irgendwann mal irgendeine Conversion passiert. Weil eine Conversion ist ja natürlich der ideale Punkt immer von der Entscheidung, ah, ich brauche was, kauf das. Aber das ist ja im normalen Leben gar nicht so, sondern oftmals ist ja der Weg sehr, sehr chaotisch. Und irgendwann fällt mir ein, hey, der hat doch gerade so ein Rezept von Apfelkuchen gehabt. Also ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel. Und Der hat aber auch doch noch das angeboten. Also diese Verbindung zwischen Themenfeldern im Thema Apfel, wohl bemerkt, und du hast das Thema angefangen.
Absolut, ja.
Finde ich, ist doch eine Spezialisierung. Wenn ich irgendwann das größte Portal bin für Äpfel und für Apfelprodukte, entstanden aus einer B2B-Unternehmung, ist doch cool.
Ich will nur hinterfragen, ob es wirklich die Idee von diesem Unternehmer war, jetzt plötzlich ein Content-Portal zu werden. Ich meine, dass manche Menschen sich vielleicht nicht der Konsequenzen bewusst sind, wenn sie diesen Weg der Content-Skalierung einschlagen. Und es gibt auch noch immer noch die Möglichkeit, dass es auch vielleicht einfach auch nicht so funktioniert, wie es am Ende gedacht ist. Also ich habe gegoogelt und habe herausgefunden, es gibt so 20.000 bis 30.000 Apfelsorten. Mhm. Stellen wir vor, dieser Mensch dreht durch und er hat plötzlich ein Glossar, wo er die 20.000 beliebtesten Apfelsorten beschreibt. Ja. Alle irgendwie mit einem 150-Worte-Text, wo er auf Farbe, Konsistenz, Lagerfähigkeiten und Geschmack eingeht. Alle sehr generisch und zwar genau in der Form, wie zum Beispiel ChatGPT oder Claude oder wie sie alle heißen, das mit ihrem Foundation-Model rausgenerieren könnten. Also ohne quasi eigene Daten hinzuzugeben, zu sagen, ich generiere mir jetzt diese 20.000 Texte zu den Apfelsorten, die irgendwie bekannt sind und im Trainingsset vorhanden waren. Ein Problem ist, es wird nicht alles faktisch korrekt sein. Es gibt immer das Problem von Halluzinationen, von Abweichungen und zwar relativ häufig sogar. Das zweite Problem wird sein, diese Texte sind total generisch und sind einfach im Endeffekt nur eine Masse. Und dann am Ende wird die gesamte Domain darunter leiden. Also es gibt da, ich bin mir absolut sicher, dass es viel besser ist, seine Domain zu reduzieren, anstatt sie zu skalieren. Das ist das, was ich in meiner Vergangenheit oft gemacht habe in vielen Projekten und was immer einen deutlich krasseren Erfolg hatte. Natürlich braucht man da auch erstmal, wenn man schon irgendwie ein paar hunderttausend Seiten hat oder ähnliches, dann macht das Reduzieren vor allen Sinn. Aber letztendlich geht es darum, wenn du deine Anzahl deiner Domains aufbläst um ein Vielfaches von dem, was du vorher hattest, mit Seiten, die möglicherweise relativ dünn sind, vielleicht nicht immer faktisch 100% korrekt, dann ist das eine große Gefahr für die gesamte Domain. Und zwar, dass du dann eventuell auch die Rankings für den 20 Seiten verlierst, die du vorher hattest, die vielleicht schon gut funktioniert haben.
Ich finde es verrückt irgendwie, weil du machst ja so viele Annahmen, die das Projekt verhindern können, an diesen Content ranzugehen. Wer hindert dich jetzt daran, die Modelle so zu benutzen, durch Review oder durch Canvas, also im ChatGPT-Bereich, den Inhalt so anzureichern, dass er gegenüber den Konkurrenten, die das auch schon anbietet, einen Mehrwert darstellt? Wer hindert dich daran?
Was meinst du mit Mehrwert?
Nee. Also ich kann ja eine Apfelsorte beschreiben, indem ich einfach die Apfelsorte bei ChatGPT reingebe und mir den Standardtext ausgeben lasse. Unten steht dann noch insgesamt gesehen oder zusammenfassend. Das ist immer so der Killer denn für die Dinger. Oder ich nehme einen Basisansatz und fange dann an, die einzelnen Punkte zu erweitern. Weil ich denke, was könnte denn jetzt einen User interessieren zu der Apfelsorte? Wo kommt sie her? Wie viel Vitamin C ist da drin? Also irgendwas, was die Leute interessieren könnte.
Ich glaube, ich verstehe,
was du meinst. Ich jetzt an die AI gehe und mir eine Standardantwort geben lasse, sondern an den User denke. Und so weit sind wir doch als SEOs, glaube ich, dass wir einfach an den User denken und sagen, okay, was könnte denn für den interessant sein? Dann eine Struktur aufbaue, die nicht in 150 Wörtern mündet, sondern die pro Apfelsorte einen umfangreichen Text mit entsprechender medialer Begleitung hinhauen. Und das in einer kürzeren Zeit, als ich vielleicht 50% Einsparung, als ich das über Textagenturen gemacht habe.
Marco, denke nicht an den User, sondern frage dich vorher, wer ist deine Zielgruppe? Wenn wir jetzt bei diesem ehemaligen B2B-Handel für Äpfel bleiben, dann sollte da nicht drin stehen, wie man daraus einen Apfelkuchen backen kann oder was man als Konsument damit anfangen kann. Dann sollte da drin stehen, was im Endeffekt die Kundschaft, sagen wir mal, den Einkäufer eines Supermarktes interessiert. Das heißt, dann sollte man vielleicht sowas sagen wie, wie war die Preisentwicklung über die letzten Jahre? Wie ist die Marge? Wie sind eigentlich die Marketingmaßnahmen von diesem Hersteller oder für eine bestimmte Sorte? Vielleicht noch ein Kommentar von einem Mitarbeiter, sagen wir mal, der Geschäftsführer von diesem Unternehmen sagt so etwas wie, ich persönlich würde immer diese Sorte empfehlen, weil der wird produziert in dem und dem Land, da ist irgendwie die Situation relativ sicher und es ist eigentlich auch klar, dass man irgendwie über die nächsten Jahre dann noch erwarten kann, dass die Preise sich nicht extrem ändern oder dass die Wettersituationen sich nicht extrem ändern. Das wären Informationen, die fachlich super relevant wären, wenn jemand im B2B-Bereich Äpfel einkauft, verkauft und so weiter. Das heißt also, darauf will ich hinaus zu sagen, wir brauchen
also den generellen Text. Kann man ein Glossar bauen.
Dann dürftest du ein Glossar bauen, wenn er halt genau diese Erfahrungen inkludiert, die nur dieses Business hat. Also es würde es dann nicht mehr Glossar nennen. Du hast vielleicht auch zwischendurch gesagt, die Fragen, die die echten Kunden haben. Das heißt also, wenn ich mich als Einkäufer frage, welche Äpfel sehen schön aus in meinem Regal, wenn ich sie nebeneinander positioniere, dann ist das eventuell eine echte Frage. Das heißt also, wenn du so etwas wie einen FAQ-Bereich hast, vielleicht sogar alle Fragen auswerten kannst, die du jemals per E-Mail bekommen hast, die irgendwie über Social Media Channels oder was auch immer reingekommen sind und diese Fragen dann gut aufbereitet, verarbeitet und sowas sagt wie, ein Kunde hat uns mal gefragt, dieses und jenes. Unser Abteilungsleiter für das Thema antwortet und sagt das und das und das. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, was das irgendwie alles bedeutet, hier hat auch noch eine AI mal als Hintergrund einen kleinen Glossar geschrieben. Aber das wäre eher das Beiwerk und nicht der Kern. Also ich will sagen, kein allgemeines Wissen, was aus Foundation Models rauskommt. Es muss immer im Input Spezialwissen dabei sein, was nur dieses eine Unternehmen hat. Dann entsteht der Wert.
Also das ist verrückt, oder? Ich meine, selbst wenn ich jetzt ein Verzeichnis baue, das Apfelsorten heißt, was genauso strukturiert ist wie das, was ich als Glossar vorgestellt habe und das einfach nur eine Übersicht von Apfelsorten und ich nenne es einfach nicht mehr Glossar, dann ist es kein Glossar mehr.
Dann ist es trotzdem generischer Content, der austauschbar ist.
Generisch, aber wenn ich den dann so baue, wie du es gerade gesagt hast, warum ist es dann generischer Content?
Also, du würdest nicht eine Liste von die 500 beliebtesten Apfelsorten bauen, wenn ich das, also das, was ich eben gesagt hatte, ist, von einem ernsthaften Interesse auszugehen, von Fragen, die wirklich schon mal gestellt wurden und nicht hypothetisch anzunehmen, dass es irgendjemanden interessieren könnte. Und deswegen baut man mal auf Vorrat diese Informationen auf die Webseite.
Ja, aber die Richtung, also mir geht es ja eigentlich, ich will gar nicht auf den Spezialsachen rumreiten, weil eigentlich geht es doch nur darum, dass, und das stelle ich immer wieder fest, ist, dass ich sobald das Wort Glossar in den Mund komme, diese Reaktionsmuster kommen von Spam und dann wird es nicht gemacht. Mhm. Und ganz viele Sachen in SEO, die ich aktuell feststelle, werden einfach nicht gemacht, weil Leute rumrennen und Schiss davor haben, irgendwas zu machen. Also ich bin ja selbst auch schon eine Weile dabei und alle meine Raster sind immer entstanden, weil ich irgendwas probiert habe. Nicht, weil ich mich auf Max oder auf Marco verlassen habe, also auf Marco habe ich mich schon verlassen, aber nicht, weil irgendwelche anderen Leute es gesagt haben, sondern ich habe irgendwas, habe eine Vision gehabt für eine bestimmte Richtung, habe es gemacht und dann habe ich geguckt, was denn passiert.
Und würdest du für dieses Probieren dein Hauptprojekt nutzen oder vielleicht das erstmal auf einer neuen Domain aufsetzen?
Wenn ich einen Sinn, also so wie du es jetzt gemacht hast, du hast ja auch gesagt, hey, es ist ein B2B-Unternehmen, geht um Äpfel. Macht vielleicht total Sinn, die und die Daten für die Leute in meiner Zielgruppe anzubieten. Und den Ablauf geht es doch genau. Was ist meine Zielgruppe und was biete ich für Inhalte an? Da geht es nicht darum, zu sagen, ich habe jetzt einen Content, der muss 150 Wörter haben, sondern wie viele Wörter der hat, entscheidet sich auf Basis von dem, was du gerade abgeleitet hast. Und das ist doch eine Sache, die muss doch eigentlich stattfinden. Und die kommt mir im SEO deutlich zu kurz, dass SEOs anfangen, über die Geschäftsmodelle ihrer Kunden nachzudenken und die Ableitung für Silos oder für Contentstrukturen oder Informationsarchitekturen, weil andere, das ist ja eigentlich nicht, davon abzuleiten. Und dann ergibt sich das ja auch, dass man nicht sagt, Glossar ist schlecht, sondern dass man sich überlegt, warum baue ich jetzt ein Glossar und wie kann ich das mit meinen Inhalten und meinen Zielen verbinden?
Darf ich nochmal wiederholen, was ich glaube, verstanden habe, was du gerade sagst?
Ja.
Ich glaube, du meintest, dass du sagst, der Content hat nicht den Selbstzweck, einfach nur zu existieren, sondern man muss vorher definieren, wie es in den Gesamtprozess reinpasst und das im Endeffekt mit einem Ziel verknüpfen, was mit dem ursprünglichen Kern des Unternehmens vereinbar ist.
Oder mit dem zukünftigen Ziel des Unternehmens vereinbar ist.
Das zukünftige Ziel könnte auch sein, sich in einen
Richtung Bereich zu entwickeln. Also das weiß ja nur die Geschäftsführung, wo die hinwollen. Aber die Sachen nicht einzubauen und einzuflechten und dann ganze Container, also ich vergleiche es immer ganz gerne, habe ich am letzten Podcast auch gemacht mit dem Link-Building-Thema. Google hat uns allen unheimlich Angst gemacht, dass jetzt zum Beispiel harte Anchor-Texte total schwierig sind. Waren sie ja eine Zeit lang auch und dann schlich sich das so aus. Und wenn du jetzt rumfragst, sagen ganz viele Leute immer noch, harte Anchor-Texte gehen gar nicht. Dabei gehen die zurzeit ganz gut, nach meiner Erfahrung. Und da ist auch wieder nur die Sache, probier es aus für dich, was denn geht und was geht nicht. Und nicht zu sagen, nee, Linkbuilding, das solltest du gar nicht anfassen. Und du kennst doch ganz viele Leute auch, die sagen, ey, Linkbuilding, da lass mal lieber die Finger von, soll organisch wachsen.
Also ich habe dich tatsächlich schon von Beginn an meiner Karriere als eher Whitehead bezeichnet. Und natürlich habe ich auch schon mal mit Links zu tun gehabt, aber letztendlich versucht, den Ansatz zu fahren, eher des sogenannten Content-Marketings. Also in dem Moment zu versuchen, etwas so aufzuarbeiten, dass es so spannend ist, dass Medien oder andere Branchenexperten oder ähnliches diese Inhalte halt zitieren und ähnliches. Und klar, vielleicht funktioniert das, wenn man Links kauft mit einem exakt matching Anchor-Text und ähnliches, aber dann sind wir auch schon ein Stück weit wieder in dem Bereich von Manipulation oder sagen wir mal, die Grenzen des Whitehead in Richtung Grau zu verlassen. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, dass wenn man das macht, kann das durchaus viel Erfolg haben, aber man sollte sich auch da bewusst sein, dass es nicht komplett ohne Risiko ist und immer diese Abwägung zwischen, was ist eigentlich die mögliche Gefahr und der mögliche Gewinn und ist man sich dem bewusst? Also das empfinde ich, das war, glaube ich, auch dieser Impuls, den ich am Anfang hatte oder wo dieser Vorwurf kam, den ich, du so empfunden
Vorwurf,
hast.
Nennen wir es ja, Vorwurf.
Wo du gesagt hast, so nach dem Motto, ich habe dir gesagt, dass du zum Spam aufgerufen hättest und man soll das bloß nicht machen mit den Glossaren und ähnlichen. Das meinte ich wirklich nicht. Und das tut mir leid, dass das so wirklich so hart rübergekommen ist.
Aber
was ich sagen will, ist, man sollte es nicht einfach so machen, nur um es auszuprobieren, sondern man sollte sich vorher überlegen, was will man damit erreichen? Was sind die Kennzahlen? Sind das Kennzahlen, die auch wirklich Teil meines Kernbusiness sind? Und ich finde, dass weder Sichtbarkeit noch Traffic gute Kennzahlen sind, sondern da sollte schon mehr dahinter stecken, wenn man so eine Marketingaktion anfängt.
Aber ich könnte ja jetzt auch ein Glossar anfangen und erstmal mit 10 Seiten anfangen. Nach einem bestimmten Konstrukt und dann gucken, wie es läuft. Mhm. Und wenn es gut funktioniert, dann es weiter ausbauen. So macht man es ja in der Regel auch, sowieso. Und dann, warum soll ich jetzt den Traffic nicht nehmen, selbst wenn es nur Markentraffic ist?
Ja, nehmen wir an, du hast.
Und mir hinterher Marken. Gedanken machen, selbst wenn ich nachher ein Arbitrage-Modell draufsetze, weil ich irgendjemand finde, der jetzt irgendwie mir eine Provision gibt dafür, dass ich die geilsten Apfelkuchen empfehle oder so. Why not? Wenn es insgesamt noch nicht zu weit weg von meinem Kernthema ist, warum sollte ich es nicht machen?
Genau, also das ist die Verhältnismäßigkeit. Also da, ich habe hier ein Zitat mitgebracht, auch von John Müller, der sagte neulich vor 2 Wochen oder so, also kurz nachdem
wir die Diskussion
hatten, er sagte, dass wenn man eine Domain mit sehr viel dünnem Content anreiche, das durchaus gefährlich sein kann für die gesamte Domain.
Ja.
Er hat jetzt hier irgendwie so ein Beispiel gebracht mit irgendwie 100 Seiten hinzufügen, die halt irgendwie Low-Quality-Content sind, irgendwie cheap mit AI generiert und ähnlichem. Und je nachdem, wie halt das Verhältnis zu den anderen Inhalten ist, kann da etwas kippen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, du hast eine Domain, die hat 1000, 10.000, 100 Seiten, 1000 Seiten schon, die sich alle bewährt haben und plötzlich machst du ein Glossar mit 10 oder 100 Einträgen, dann sehe ich da so gut wie gar kein Risiko. Das, was ich
aber,
am Anfang meinte,
ist genau dasselbe. Du zeigst mir jetzt ein Zitat von John Müller, der auf Sync-Content hinweist.
Ja.
Und davon rede ich
auf
doch überhaupt gar nicht.
Content.
Es ist ja wie, als wenn du sagst, das ist Spam. Aber warum kann jetzt ein Glossar-Inhalt oder jede Form von Seite, warum sind wir immer jetzt bei 150 Wörtern festgetackert?
Wir müssen keine 150 Wörter haben.
Aber super
die Anzahl der Worte ist
egal.
Nee, worauf ich in der Vorverweise ist, alles, was eine AI aus ihren Foundation Model einfach so rausgenerieren kann, aus ihren Trainingsdaten, ist tendenziell gefährdet, Sync-Content zu sein. Nur wenn du es mit eigener Expertise, vielleicht noch dem Namen von dem Menschen, der mit seiner Expertise dafür einsteht und vielleicht noch eigenen Daten anreicherst, dann entsteht etwas, was einzigartig ist, was wertvoll ist und was das Internet noch braucht. Das heißt also, alles, was nur generelle Definitionen sind, die in ähnlicher Form auf Wikipedia stehen, das würde ich schon als Sync-Content.
Okay, nochmal einen anderen Weg. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, aktuell irgendeine Form von Informationsarchitektur zu bauen, die vielleicht nicht der beste Inhalt ist, sondern ein Inhalt ist, den 10 Leute da draußen anbieten oder 100 Leute. Mhm. Und ich stelle das jetzt ins Netz und mein Inhalt steht auf Position 2. Oder auf 3 oder unter den Top 5. Warum sollte ich für das Zeitfenster, nur weil ich jetzt Angst habe, dass es vielleicht in 3 Jahren nicht mehr so ist, weil Google sich weiterentwickelt, und nach EAT da besser ausfiltern kann oder nach Entitäten ausfiltern kann. Warum sollte ich das Fenster jetzt nicht nutzen? Das würde ja bedeuten, dass das, was du bei Springer gemacht hast, auch zu dem Zeitpunkt falsch war.
Zu dem Zeitpunkt war das richtig, weil es hat sehr gut funktioniert, so in dem Bereich so 2009 bis 2012.
Ja, genau.
Aber ja, wie gesagt, ein bisschen anderes Thema. Warum solltest du es jetzt machen? Das ist ein bisschen die Frage, ob es dir etwas bringt für dein Kernbusiness. Wenn wir jetzt, also du hast den Write-Glossar angesprochen. Mhm. Ich glaube, dass es für Write extrem sinnvoll ist, dort Dinge zu erklären. Und ich habe auch selbst schon darauf verwiesen. Mhm. Ich habe auch schon Links darauf gesetzt teilweise oder in Social-Media-Posts, weil Dinge aus der SEO-Branche dort sehr gut erklärt werden. Sagen wir so Sachen wie Post-Redirect-Get oder irgendetwas, was man immer mal wieder braucht. Und dann kommt jemand und sagt so, ah, ich weiß gar nicht, was das ist. Und dann google ich das schnell und dann rankt das irgendwie ganz oben. Und dann schicke ich jemanden den Link und sage, schau dir das mal an. Die erklären das vielleicht finde ich auch noch irgendwie zwei andere, die es erklären. Super. Dann hat das Sinn und vor allem für Write hat es auch Sinn gemacht, weil diese Menschen, die sich für diese Themen interessieren, sind potenziell auch irgendwann Kunden für ihr Tool. Und die interessieren sich für SEO, also könnte es auch sein, dass diese Dienstleistung interessant ist und deswegen macht es auch Sinn, dort diesen informativen Anteil des Contents reinzubringen. Was ich sage, wo es halt keinen Sinn macht, ist, wenn ein Kernbusiness etwas anderes ist als diese Informationen, diese allgemeinen, die dann im Glossar sind, oder vielleicht diese Menschen, die ihn auch lesen, niemals deine Kunden werden können. Vielleicht bist du ein lokales Business und beschreibst plötzlich alle möglichen Begriffe, die aber für diese nie jemand dann nach Berlin fahren würde, der vielleicht irgendwo ganz woanders in Deutschland ist, weil es einfach nicht so spezialisiert ist, als dass man dafür einen Weg auf sich nehmen würde. So etwas. Und dann sehe ich es als gefährlich, zu sehr von dem eigentlichen Kern, den man darstellen will, abzuweichen und zu weit auszuschweifen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen dieses berühmte, es kommt darauf an. Also du hast recht, es kann...
Nee, es kommt gar nicht darauf an, weil die Empfehlung von vielen SEOs ist ja, lass es.
Nein, die Empfehlung
kommt ja bei dir jetzt auch so.
Ja, mach genau. Es nicht unüberlegt. Mach es nicht nur, weil es möglich ist. Mach es nicht, weil Marco gesagt hat, ihr müsst rausgehen und was machen.
Nee, hat Marco gar nicht gesagt. Marco hat gesagt, überlegt euch, ob das Sinn macht. Aber diese Definition von ist gefährlich. Also sagen wir mal, ich baue jetzt ein Glossar und rank damit zu 20% der Keywords in den Top 10 und habe einen gewissen Traffic.
Und zu den 80% der Keywords in deinem Glossar bist du nicht in der Top 10?
Ja, da bin ich in den Top 20 und arbeite mich noch langsam hoch, weil ich irgendwie dieses Silo im Endeffekt noch anreichern muss mit Links oder mit anderen Informationen. Warum sollte ich das jetzt nicht bauen? Warum sollte ich Angst davor haben? Warum werden Empfehlungen ausgesprochen, dass diese Möglichkeit, die jetzt da ist, durch AI auch beschleunigt da ist, die jetzt in diesem Fenster, was da ist, nicht zu nutzen.
Ich würde ja gerne dich selbst zitieren aus deinem letzten Podcast. Ja. Und zwar hast du gesagt, dass es da ganz wichtig ist, wenn man mit so einem Projekt startet, nicht nur blind links immer weiter zu skalieren, sondern vielleicht alle paar Monate kurz eine Pause einzulegen, zu gucken, welcher Content ist schon da, welcher davon erfüllt nicht meinen Business-Zweck, welcher zahlt nicht auf meine KPIs ein, die mein Unternehmen hat, und diesen Content dann vielleicht auch wieder zu löschen oder vielleicht zu merchen. Also ich bin ja persönlich ein riesiger Fan auch davon, wenn man verschiedene URLs hat, die nicht so gut performen, wie man sich das wünscht, die einfach zusammenzulegen und dann zu versuchen, daraus irgendwie etwas Größeres zu machen. Also im Endeffekt glaube ich...
Also nehme ich dreimal Sins und baue daraus eine holistische Seite?
Wird wahrscheinlich nicht ganz so klappen, aber sagen wir so, du nimmst dreimal Sin und die absolute Koryphäe in deiner Branche für dieses Thema und dann sagst du dieser Koryphäe, hey, ich habe gehört, du bist der absolute Experte für dieses Thema. Kannst du bitte mir diese 5 Fragen beantworten? Oder was wäre dein Input? Was wäre dein Tipp, der dazu beiträgt, dass dieser Content hier absolut einzigartig und wertvoll wird? Und dann eher zu versuchen, den anstatt irgendwie 100 kleine Content-Stückchen rauszuhauen, lieber 2 zu machen, die dann vielleicht noch ein Video enthalten, ein Interview, vielleicht irgendwie mehrere Menschen dort namentlich genannt werden, die nachweislich Expertise haben, vielleicht noch einen Uni-Professor zu finden, der darüber irgendwie schon mal was erzählt hat, vielleicht jemanden zu finden, der Lust hat, seine Bachelorarbeit darüber zu schreiben und dann was dazu beizutragen. Das halte ich für den sinnvolleren Weg für die meisten Unternehmen als zu versuchen, über die Masse möglichst viele URLs zu generieren, so nach dem Motto, es gab ja mal ganz früher dieses Sprichwort, du musst irgendwie nur genug Scheiße auf Google schmeißen und irgendwas bleibt hängen, so ungefähr. Das ist etwas, was auch heute nicht mehr funktioniert und damals ja auch schon irgendwann schwierig wurde. Und da habe ich einfach nur die Angst, das ist genau diese Angst, die ich dort gefühlt habe in diesem Moment, dass jetzt plötzlich Leute sich dazu berufen fühlen, das Internet mit Milliarden von URLs zuzukleistern und Google alleine schon ein Problem damit hat, im Crawling hat. Also wenn der Google Search Konsole so Fehlermeldungen hast, dass bestimmte URLs, die du gerade neu online gestellt hast, erst gar nicht gecrawlt werden oder vielleicht gecrawlt wurden, aber nicht indexiert wurden. Das sind Dinge, auf die solltest du achten in der Google Search Konsole. Und das sind dann vielleicht auch Signale, dass das nicht der Moment ist.
Wobei die Signale nur entstehen, wenn du es machst, ne?
Klar, probier es aus, aber sei halt sehr vorsichtig. Und wie gesagt, was du gesagt hast letztes Mal, immer mal wieder eine Pause einlegen und ganz kritisch das betrachten und dann vielleicht auch gegensteuern und zu sagen, okay, also wenn jetzt von diesen 100 Dingen, die ich jetzt online gestellt habe, es zwar 3 in die Top 5 geschafft haben, aber der ganze Rest irgendwo jenseits der Top 20 ist oder vielleicht noch nicht mal indexiert wurde von Google, dann habe ich da vielleicht nicht ganz den richtigen Hebel gefunden.
Okay, wenn du jetzt irgendwann als Berater ja wieder irgendwie durch die Welt tingeln wirst oder irgendwie als SEO oder bist du ja die ganze Zeit...
Also bisher war ich ja quasi
immer
im Haus, aber...
Bist du... Also... Ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass du Leuten jetzt nicht empfehlen würdest, so eine Sachen zu machen. Aber hast denn du in deinem Umfeld auch mal mitgekriegt, dass aktuell eben sehr viele Sachen nicht gemacht werden, weil Schiss da ist, dass irgendwas passiert? Ich habe jetzt ganz oft von dir das Wort Angst gehört oder Respekt oder könnte was passieren.
Ja.
Ist nicht viel zu viel Angst da vor dem, was da passieren könnte? Was haben wir zu verlieren?
Das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass viel zu viel Enthusiasmus da ist und vor allem auch viel zu viele Menschen, die jetzt gerade irgendwie das Gefühl haben, sie müssten das nächste Content-Skalierungstool auf den Markt bringen, wo man mit einem Knopfdruck irgendwie 1000 Seiten generieren kann. Und ich denke, da ist eher so ein bisschen, ich würde lieber die warnende Stimme sein, die sagt, nur weil es technisch möglich ist, ist es nicht sinnvoll.
Okay, der Rest, du gehst als SEO dahin, hast ein B2B-Unternehmen für Äpfel und sagst dann, was sollen die für Inhalte bauen? Mhm. Du musst denen ja auch eine Vision liefern. Also du kannst natürlich als SEO immer sagen, ist überhaupt nicht mein Geschäftsmodell und ich sehe da nichts drin, mach irgendein anderes Marketing für deinen Bereich, nimm Vertrieb oder bau irgendwas anderes. SEO ist überhaupt nicht dein Thema. Oder du bist so kreativ und sagst, okay, welche Silos könnte ich anlegen, um zielgerichtet Content für die Domain und Sichtbarkeit zu erzeugen.
Absolut. Was ich sehr risikolos halte und für der Meinung bin, dass es fast auch für immer funktionieren würde, ist die Thematik mit EEAT, also dass man versucht, echte Experten, die Autoritäten sind, in einem bestimmten Thema zu Wort kommen zu lassen, dass man versucht zu schauen, gibt es Entitäten in meinem Bereich? Also es gibt ja, wir haben ja vorhin im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, auch über meinen Vortrag, wo ich ja ein Stück weit über Entitäten gesprochen habe, die im Google Knowledge Graph enthalten sind. Da gibt es auch Äpfel, da gibt es auch Apfelsorten, aber es gibt auch genauso gut dort Studiengänge, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber auch wiederum Forscher, Journalisten, andere Menschen, die in irgendeiner Weise verknüpft sind mit diesen Themen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich erstmal versuchen, eine Autorität auf diesem Thema zu finden, den Menschen irgendwie in meinen Betrieb einzuladen und zu sagen, hast du nicht Lust, mal vorbeizukommen? Wir wollen uns mal nett unterhalten, das Gespräch dann auf Video aufzeichnen und dann diesen ganzen Content versuchen zu verwerten. Das heißt also, wenn man jetzt dann, sagen wir mal, eine Stunde sich mit diesen Menschen unterhalten hat und über alles Mögliche geredet hat und dann kommt auch Apfelsorte XY drin vor und ich weiß, ich habe letztes Jahr diesen Glossar gebaut über die Apfelsorten, könnte man dann ja vielleicht dieses Zitat nehmen.
Ja, du würdest den ja nicht bauen. Du hättest ja die Möglichkeit gar nicht. Jetzt sind wir ja genau bei dem Thema. Du hast diese Möglichkeit für dich ausgeschlossen und jetzt adaptierst du sie wieder.
Okay, wenn du verstehst, was du meinst, sagen wir so, ich habe jetzt mit 5 verschiedenen Experten gesprochen. 5 verschiedene Experten, lange Gespräche. Niemand will so ein ultralanges Interview hören. Ich würde dann diese Dinge verknüpfen, würde schauen, gibt es bestimmte Schnittmengen, die ich ja durch die Fragen auch beeinflussen kann und würde dann sagen, hier ist mein Expertenartikel zum Thema XY, Das ist meine Position dazu. Übrigens habe ich hier auch 5 anerkannte Experten, die haben sich auch dazu geäußert. Das ist deren Position dazu. Und hier ist am Ende jetzt die Empfehlung, was das bedeutet für meine Kunden, wie sie handeln sollen. Und vielleicht kann man mit dieser Empfehlung sogar verknüpfen, dass das etwas mit dem eigenen Businessmodell zu tun hat. Und wenn man dann das sozusagen häufiger macht, hofft man natürlich auch, dass diese externen Experten möglicherweise das auch sharen in ihrem Social Network Accounts, dadurch auch nochmal Traffic reinkommt, dass vielleicht auch dann irgendjemand das vielleicht nochmal in den Newsletter packt und darüber nochmal Traffic reinkommt, die Leute das lesen und so weiter. Also ein Stück weit zu versuchen, eher aufwendigere Content-Stücke zu machen und dafür weniger davon. Also vielleicht lieber einmal die Woche oder einmal im Monat etwas wirklich Aufwendiges, als zu sagen, man schafft es jetzt irgendwie jeden Tag 20 neue URLs zu erzeugen.
Okay, also die Diskrepanz ist hoffentlich klar geworden. Ich bin eher ein Verfechter von machen. Max ist eher der Verfechter von eben holistische Inhalte bauen. Ich will auch gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen, sondern ich glaube, dass wir als SEOs schon gut daran beraten sind oder gut tun, einfach die Sachen, die früher vielleicht mal möglich waren, so zu erweitern, dass wir die einfach mit Intelligenz anreichern und mit den Sachen, die jetzt gerade aktuell in Google funktionieren und da probieren, das Beste draus zu machen. Ob ihr es macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich komme aus einer Zeit, wo wir als SEOs immer noch viel probiert haben, viel ausgetestet haben und dann Rückschlüsse drauf gezogen haben. Und so möchte ich das für mich zumindest weiter handhaben, diese Wörter von, ich hätte Angst, ist Gefahr, hier ein Marker, da ein Marker, Code Red, das ist mir alles zu viel. Also gerade bei dem, was wir...
Angst machen, oder?
Ich sage, ich mache es ja trotzdem, egal was wir jetzt erzählen. Ich baue diese Sachen und ich sehe, dass die super funktionieren. Die funktionieren vielleicht in 3 Jahren nicht mehr, aber dieses Fenster ist für mich jetzt da, egal welches Silo ich andocke. Jetzt kommen wir mal noch zu einem anderen Thema.
Ich hätte ja noch ein Zitat vielleicht.
Wieder von John Müller.
Nee, diesmal von Gero Winderholm.
Oh.
Der hat das in er hat hier gesagt, wir dürfen ihn gerne damit zitieren, wenn wir jetzt darüber reden. Und zwar sagte er hier, wenn die Texterzeugung, früher Schreiben, den Hauptaufwand eines Inhalts darstellt, dann ist es kein guter Inhalt. Und ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ich denke, dass das Generieren oder das Erzeugen der Worte nicht der Hauptaufwand sein sollte, sondern dass es wirklich darum geht, eher, wie kommt man dazu, diese Informationen zu gewinnen und was bringen die einem?
Ja, kann ich unterstützen. Okay. Habe auch nichts anderes gesagt. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wie so eine Inhalte, egal welche Inhalte, kann jetzt Glossar oder Ratgeberinhalte, die kriegen ja jetzt eine Popularität im Google-Algorithmus durch bestimmte Wertigkeitsfaktoren, wie EAT, hast du schon angesprochen, oder das Handling von Entitäten oder Nutzerdaten. Also es sind jetzt 3 große Felder, wobei Entitäten ja mehr zu dem EAT-Thema reinpassen.
Ja.
Nehmen wir jetzt einfach mal Entitäten und Nutzerdaten. Mein Tag hat 24 Stunden, also so ist jetzt mein Empfinden, also nicht jetzt aktuell, der Tag hat immer schon 24 Stunden gehabt. Aber mein Empfinden ist so, ich kann mich jetzt als SEO in den Bereich Entitäten stürzen, dann höre ich deinen Vortrag auf dem SEO-Day zu und denke, oh ja. Und ich habe das Thema ja schon mal angegriffen, mal für ein halbes Jahr. Ich glaube, da haben wir das auch gemacht und wir haben eben gerade schon drüber geredet.
Das ist schon eine längere Spannung.
Im Vorgespräch. Wenn man da einsteigt, dann verliert man sich ganz schnell in der Tiefe, weil das ist wirklich ein ultraspannendes Thema. Oder ich habe das Thema Nutzerdaten, wovon wir jetzt wissen, durch die ganzen Kartellprozesse und so und bei dem, was jetzt bei Chrome immer mehr rauskommt, welche Daten die in Live erfassen können. Auch ein mega spannendes Thema, wenn du dich da reinstürzt. Diese beiden Felder, bin ich ziemlich überzeugt von, die kannst du als SEO nicht beide backern.
Also, ich habe beide schon mal einen Campix-Vortrag gehalten, ehrlich gesagt. Aber
über mehrere Jahre gesehen. Aber dann bist du eben wieder so ein bisschen der Bauchladen. Du kannst in einem Thema aktuell jetzt, Stand jetzt, nicht richtig gut werden, weil aktuell so viel passiert in dem Bereich, dass du am Ball bleiben musst. Für welche Richtung würdest du dich jetzt entscheiden? Welche ist mächtiger? Weil das ist ja so eine Entscheidung als SEO. Wo stürze ich mich jetzt rauf? Du kannst der Bauchladen sein von allem ein bisschen. Das bin ich zurzeit. Aber ich habe so das Gefühl, es wäre schlau, mich in einen Bereich richtig reinzustürzen. Und meine persönliche Entscheidung ist, die Nutzerdaten sind es und nicht die Entitäten. Und nicht, weil Entitäten nicht wichtig sind, sondern weil ich glaube, dass die zurzeit die Nutzerdaten entscheidender fürs Ranking sind, als die Entitäten es sind. Wie ist es bei dir?
Erstmal will ich jetzt den ersten Teil der Frage antworten, von wegen, sollte man als Generalist einen Überblick haben über alle Faktoren oder sollte man sich spezialisieren? In meiner Vergangenheit quasi als Head-Off, teilweise nicht nur für SEO, sondern vielleicht sogar für noch mehr Online-Marketing-Themen, in der Regel war so etwas wie PR und Content-Marketing noch mit dabei, dann brauchst du die Übersicht. Dann geht es darum, dass du nicht das Wissen brauchst im Detail, weil dafür hast du dann Teammitglieder, die sich spezialisieren können, sondern du musst quasi entscheiden, wo das Budget hin investiert wird oder ob die Kennzahlen stimmen, die man erhebt oder ob man irgendwie die Gesamtstrategie ungefähr in die richtige Richtung geht. Und auf der anderen Seite hast du ja auch schon angesprochen, dass ich jetzt aktuell für mich persönlich einen neuen Weg einschlagen will. Und ja, das ist die Spezialisierung. Und ja, ich habe gerade vor, mich eher in den Bereich Entitäten einzuarbeiten, noch stärker. Und das ist einfach das, was ich gerade so richtig, richtig spannend finde und glaube, dass Google als Reaktion auf diese Milliarden von generierten Inhalten ganz zeitnah diese Schraube anziehen wird und sagen wird, okay, von wem wurde das eigentlich geschrieben? Das heißt, zwei Texte, die absolut identisch sind, Wort für Wort, werden auf der Seite, wo eine klare Brand dahinter steht und vielleicht ein Autor sich dazu bekennt, das geschrieben zu haben, wahrscheinlich besser performen, als wenn der identische Text auf einer anderen Domain ist, wo nicht klar ist, wer der Absender ist. Und deswegen, da glaube ich daran, dass also der Inhalt an sich nicht mehr das große Merkmal sein wird in absehbarer Zeit, sondern eher der Absender. Und auf der anderen Seite, was du gerade gesagt hast, was dein Lieblingsthema gerade ist, ist der Traffic. Und das kann ich auch komplett verstehen. Also das ist etwas, was ich, ja, vor allem auch nicht nur SEO-Traffic. Also es ist einfach super gefährlich ist, wenn eine Domain allen Traffic von Google bekommt. Und auch etwas, was auch in 2012 schon mal, da hat mir drüber geredet, ich mal einen Vortrag hatte, von wegen, dass wenn deine Brand oder deine Domain mehr als 50% des Traffics einfach irgendwie über Google bekommt, dass es dann schon langsam kritisch wird und du eigentlich die Hälfte deines Traffics idealerweise über alle möglichen anderen Kanäle kriegen solltest, von E-Mail über WhatsApp bis Direct-Type-Ins und QR-Codes und was auch immer alles. Und weil Google mit Chrome das ja auch tracken kann, was sonst so auf deiner Seite los ist. Nutzer, die vielleicht direkt kommen, weil sie einen Bookmark haben, sich einloggen, Ewigkeiten Verweildauer haben, interagieren hinter geschlossenen Communities und Ähnlichem. Das sind so Dinge, klar, das ist mega wichtig, aber es ist auch relativ aufwendig, jetzt sich irgendwie eine riesige Fanbase aufzubauen und irgendwie eine große Brand und Ähnliches. Außerdem habe ich das Gefühl, das Thema habe ich jetzt schon in den letzten Jahren sehr, sehr lange beackert und deswegen für mich reizt gerade dieses Thema Entitäten sehr, weil ich das Gefühl habe, da kommt was Neues und ich glaube, dass dieses ganze Thema Traffic-Analyse und Diversifizierung und weg von nur SEO-Traffic wichtig ist und ich verstehe total, warum du sagst, das ist jetzt deine Positionierung, die du so gerade siehst, aber wie gesagt, für mich ist es persönlich jetzt eher das Thema, wie kann ich beweisen, dass ein bestimmtes Stück Content von einem Experten, sagen wir mal, gesegnet wurde.
Also mir ging es gar nicht so um die Positionierung, sondern mehr um die Richtung, wo ich meine Kraft hinsetze, damit ich Ranking beeinflussen kann, Verständnis dafür habe, wie Ranking beeinflussbar ist. Weil nichts anderes machen wir ja die letzten 25 Jahre. Wir probieren ja, Ranking zu beeinflussen. Und da kann ich mich ja nur entscheiden zwischen, okay, ist jetzt Entität irgendwie in den nächsten Jahren ausschlaggebend oder sind es die Nutzerdaten, weil die Nutzerdaten faktisch ja auch Entitätssignale mit aufnehmen. Und da geht es mir nicht darum, ob ich mich da positionieren will, sondern nur, in welche Richtung ich gucke. Mir ist immer unglaublich wichtig, in welche Richtung ich gucke, damit ich irgendwann in Zukunft noch kraftvoll zubeißen kann, in SEO und Verständnis dafür habe. Und
ich möchte gerne von Tests erzählen. Ich war ein paar Jahre bei den Urlaubspiraten, Head of SEO und die sind ja international sehr erfolgreich. Das war auch noch eine Zeit, wo Tourismus wirklich auch extrem am Wachsen war. Und die Urlaubspiraten sind im Endeffekt eine Art von Community. Und vor allem ging es dort darum, dass es sogenannte Error Fares gab. Ich bin auch irgendwann mal für einen Euro nach Hawaii geflogen und solche Geschichten. Und bei diesen Dingen kam es darauf an, dass man extrem schnell auf die Seite kommen musste und buchen musste. Das heißt, die Leute brauchten Kanäle, wo sie sich eine Push-Mitteilung geben konnten, also über eine App oder WhatsApp war auch richtig wichtig, aber auch E-Mail und so weiter. Und das ist etwas, was ich, was wir damals auch oft einfach getestet haben, dass wir vergleichbare Deals, teilweise sogar dasselbe Angebot, einmal gepusht haben über bestimmte Kanäle wie E-Mail oder WhatsApp, wo wir wussten, da kommen dann innerhalb von Minuten Hunderte von Leuten auf die Seite und interagieren damit. Anderes Beispiel, wir haben auch bewusst TV-Auftritte genutzt. Also da gab es irgendwie so eine TV-Show, man konnte den Traumjob landen und dann war die Head of HR im Fernsehen und das SEO-Team. Wir saßen dann dort live, als das im Fernsehen übertragen wurde und haben in jeder Werbepause dann angeschaut, wie der Traffic reingeströmt ist, weil die Leute in der Werbepause natürlich anfangen, mit ihrem Handy zu googeln und so weiter. Solche Experimente haben wir gemacht. Aber genau, zurück zu dem Thema Newsletter, WhatsApp, Push-Mitteilungen. Das ist etwas, das hat auf Google einen Einfluss, der nachweisbar und sehr schnell ist und sicherlich auch schneller als Backlinks. Ähnlich war es auch in den News-Sachen früher, wenn es irgendwie Breaking News gab oder ähnliches. Aber genau, bleiben wir bei dem Urlaubspiraten-Beispiel. Die Tests, die wir halt damals gemacht haben, war, dass wenn so eine URL, die neu ist, zu Beginn einen enormen Traffic-Push bekommt von echten Nutzern, die Chrome-User sind und wirklich damit interagieren, dass diese Inhalte sich danach auch organisch sehr schnell auf Top-Positionen begeben können, aber auch nicht dauerhaft dort bleiben. Deswegen, also das ist mir schon lange klar.
Also die Nutzerdaten ja schon waren damals relevanter, als wir es angenommen haben.
Ich glaube, wir haben es alle
jetzt wissen wir es ja faktisch.
Ich glaube, dass wir es auch damals schon, also eigentlich ziemlich viele SEOs gesagt haben, dass Chrome genutzt wird von Google, um dort mit Erkenntnisse zu... Also ich wundere mich so ein bisschen über dieses, oh, jetzt wissen wir endlich, dass Google das macht. Also
nee, geahnt haben wir es, aber das zu wissen nochmal, schafft ja zumindest diese Entscheidungsfähigkeit, für welche Richtung ich mich zum Beispiel entscheide. Jetzt, wo ich es weiß und in Chrome auch viel mehr sehe, ist es für mich nachvollziehbarer, mich jetzt in die Richtung eher von meinen 24 Stunden, die ich am Tag habe, zu stürzen, als jetzt vielleicht in dem Bereich Entitäten. Und ich meine, du hast ja das Beispiel jetzt schön erweitert, weil ich meine, wir sind jetzt Einzelpersonen, wir müssen uns jetzt entscheiden für eine Richtung, damit wir in einem irgendwie vielleicht Expertise kriegen, die wir noch nicht mal vermarkten wollen. Aber wenn du jetzt ein Team hast von 20 Leuten und du schickst jetzt 5 darauf und 5 darauf, ja, ist doch super, da Expertise zu erlangen. Weil das sind doch auch in deinem Umfeld, oder kannst du ja oder nein, die beiden Felder, auf die es in Zukunft jetzt in Google, wenn es nicht total disruptiert, ankommen wird, oder?
Ich sehe noch ein weiteres Feld am Horizont.
Ja, so.
Und zwar halt das Generative Engine Optimization, Geo, würde ich es jetzt mal nennen. Andere nennen es auch vielleicht anders. Also diese Frage, wie schafft man es, in Antworten von diesen AI-Systemen als sinnvolle Empfehlung erwähnt zu werden? Das sind ja dann zwei Punkte. Einerseits war man im Trainingsset vorhanden und ist man quasi im Foundation Model. Oder wenn es dann um RAG geht, dann ist es ja eher so etwas wie, rankt man bei Bing oder bei Google oder wo auch immer die Daten herkommen, in irgendeinem Index mit einer gewissen Aktualität. Also eigentlich wieder klassisches SEO. Aber das sehe ich eigentlich noch als ein Thema, was am Horizont auch sehr meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich denke, es ist noch zu früh, um da wirklich viel, also sagen wir so, ich habe schon ein paar Experimente am Laufen und vielleicht in 2-3 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass das ein Thema wird, was auf der Campix von ganz vielen Menschen besprochen wird und dann ganz viele Beispiele, wie sie zeigen, von wegen irgendwie sie googeln, wer ist der beste Experte für irgendetwas und dann sozusagen das aufgelistet wird. Ich habe dann einen lustigen LinkedIn-Post neulich auch gemacht und zwar habe ich in Vorbereitung auf einen Vortrag habe ich gefragt, ChatGPT, nenne mir deutsche Fachbuchautoren, die noch leben, weil ich wollte gucken, ob sie Entitäten sind und so weiter. Und dann ist ja jemand, den ich sehr schätze, in der Liste aufgetaucht, nämlich Karl Kratz. Und der war also ja einer meiner der Top-Fachbuchautoren. Aber er wurde erwähnt von ChatGPT, dass er das Werk Website Boosting geschrieben hat und damit auch uns alle geprägt hat. Und das war wieder so ein Moment für mich, wo ich dachte, ja, das klingt total plausibel. Und ja, Karl Schatz ist ein Top-Fachbuchautor, aber Website Boosting ist jetzt nicht direkt sein Werk, auch wenn er dazu immer jede Ausgabe was. Genau. Und das ist halt etwas, er hat ja immer halt seine Gründe, aber im Endeffekt, das ist so ein typisches Beispiel für, es klang alles total plausibel, aber letztendlich war die Antwort nicht komplett korrekt. Oh. Das heißt, diese Systeme müssen daran arbeiten, weniger Halluzinationen zu haben, noch wichtig, also, und das werden sie ja dadurch tun, indem sie es abgleichen mit aktuellen Webseiten. Dann kommt das SEO-Thema ins Spiel und das öffnet natürlich auch wiederum Optionen für Optimierung, könnte ich es mal nennen. Das heißt also, wenn jetzt dann irgendjemand gerne gelistet werden will als einer der 20 wichtigsten Fachbuchautoren in Deutschland, dann wird es bestimmt auch irgendeinen Dienstleister geben, der ihm dabei helfen wird, zu ermöglichen, dass das in Antworten auftaucht. Und auf der anderen Seite sind die Antworten momentan ja nicht konsistent. Ich kann diese Anfrage ja 100-mal hintereinander stellen und es werden immer wieder andere Menschen vorgeschlagen oder vielleicht dieselben Menschen mit anderen Werken, also neue Kombinationen. Und daran irgendwie zu arbeiten, wie man da konsistent seine eigene Marke oder seine eigene Positionierung oder bestimmte Themen reinbekommt, es wird noch ein Feld sein, was spannend wird.
Ja, also wenn ich uns beiden so zuhöre, ich meine, wir sind ja jetzt hier so Brains, die schon eine ganze Weile im SEO-Thema unterwegs sind. Ich glaube, wenn uns Kunden zuhören oder so Erstkontakte im Bereich SEO, das ist schon schwer, glaube ich, sich als Kunde jetzt für das Geschwurbel zu interessieren, was wir jetzt hier gerade geschoben haben.
Ich habe diesen Podcast jetzt ja, ich habe schon ein paar Folgen gehört. Also das ist jetzt kein Anfängerthema, oder? Also ich meine, nee, wer sich das anhört, der hat ja auch schon
eine Stress. Musst du ja eine Vision eigentlich haben für den. Also sagen wir mal, du bist jetzt im Agenturbereich unterwegs oder du jetzt als selbstständiger SEO und du gehst irgendwann raus und musst irgendein Thema verkaufen. Das, was wir jetzt gerade erzählen, ist unglaublich schwer zu verkaufen, weil es ja wie ein Stück Kernseife ist. Und das macht das ganze Thema SEO natürlich schwierig. Und ich glaube, diese Perspektive einzuflechten, das ist oftmals wichtig, gerade wenn man SEO als Dienstleistung verkauft. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass, ich meine, wir beide unterhalten uns jetzt locker flockig darüber, hier in so einem Podcast. Aber am Ende müssen wir die Dienstleistung ja oder wir oder andere eben auch auf die Straße bringen. Und da wird es dann ziemlich schwierig.
Ich verstehe, was du meinst. Und dazu hätte ich noch was zu dem SEO Day. Da habe ich ja diesen sehr charmanten Vortrag gehalten mit irgendwie gutem Feedback.
Und Max, es ist völlig schwachsinnig, dass du jetzt sagst, dass der charmant war. Mein Auftrag war, dass ich ihn charmant nenne. Das wirkt jetzt sehr überheblich von dir, merkbar. Aber, ja.
Ich wollte nur das Feedback zitieren, das ich erhalten habe. Auf jeden Fall, ein Feedback war auch, dass jemand gesagt hat, klar, wir kennen alle Olaf Kopp, der hat super viel Ahnung von diesem ganzen Entitäten-Thema, viel mehr als ich. Und ich war auch froh, dass er mir im Vorfeld auch ein bisschen Feedback gegeben hat zu meinen Slides, als ich nach Köln unterwegs war, mit ICE und so weiter. Und da wirklich, er hat mehr Ahnung davon. Aber was jemand zu mir gesagt hat, ist, dass ich es auf so eine, wieder bei dem Wort charmante oder lustige oder einprägsame Sache Weise erklärt habe, dass also die Menschen das sehr gut nachvollziehen könnten. Und ich denke, das ist vielleicht unsere Aufgabe, dass wir im Umgang mit Menschen, die halt nicht 10 Jahre SEO-Erfahrung haben oder deren Job vielleicht etwas ganz anderes ist, die vielleicht CMO sind oder so etwas und nur so am Rande auch mal was mit SEO zu tun haben. Also ich hatte jetzt ja in den letzten Jahren ganz viel mit CMOs zu tun, da dann auf den Punkt erklären zu können, worum es eigentlich geht, es aber auch runterzubrechen auf eine Art und Weise, dass man das ohne große Vorkenntnisse versteht. Ich denke, das ist ein Skill, der wichtig ist für Berater. Also ja, wir beide können sozusagen philosophieren mit ganz vielen Annahmen, aber die Kunden, die du angesprochen hast, für die ist es wichtig, dass wir es runterbrechen auf klare, verständliche Aussagen, die auch ein Stück weit als Fakten gesichert sind, wo nicht zu viele Annahmen sind und klare Handlungsempfehlungen dabei sind. Und das sehe ich tatsächlich auch etwas für mich möglicherweise im Bereich Beratung, dass ich da einfach versuche, Unternehmen zu sagen, hey, ist euch eigentlich klar, wie euer Unternehmen heißt? Ist euch eigentlich klar, wie ihr positioniert seid? Was ist irgendwie die Beschreibung? Und ist euch klar, was im Knowledge Graph steht? Das ist ja ein ganz anderer Unternehmensname. Oder da steht einfach nur Company als Subline und noch nicht mal irgendwie sowas wie Online-Marketing-Company. So, Das sind sehr einfache Aussagen. Vor allem sind es auch einfach messbare Dinge, wenn man dann sagt, okay, wir wollen jetzt, dass irgendwie 5 Mitarbeiter als Entitäten erkannt sind, dann irgendwie auch klar darstellen, dass die Teil des Unternehmens sind, dass der Unternehmensname richtig ist, dass die Tochtergesellschaften richtig dargestellt sind und dass alles irgendwie noch eine Kernaussage mit den USPs enthält. Das sind dann so Dinge, das versteht dann auch jeder. Und dann ist es eigentlich völlig egal, ob es im Hintergrund dann, wofür dieses ganze Thema am Ende, wie weitreichend es noch ist. Es geht darum, es runterzubrechen auf kleine Kernaussagen, die verständlich sind, auch für Menschen im C-Level.
Genau. Und dann wird die Welt immer einfacher und immer Trump-lastiger, einfache Wahrheiten. Also wird eine schwierige Zeit und ich weiß gar nicht, wo das hinführt, aber einfach den Punkt, dass man sich mal so locker darüber unterhält und einfach austauscht, kommuniziert, das glaube ich so die Basis. Max, wir sind durch das Thema durch. Ich will aber, weil wir uns jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen haben, ein Thema nochmal ansprechen, weil ich bin ja nun hier schon seit, weiß ich nicht, gefühlt 20 Jahren irgendwie agenturmäßig als Freelancer unterwegs, aber ich war nie angestellt. Was mich manchmal so selbst ein bisschen bewegt und was ich auch von anderen höre, wenn ich mich mit denen unterhalte, ist, dass sehr viele Leute aus Positionen in Unternehmen ausscheiden, sich selbstständig machen meinetwegen oder gerade die sich selbstständig machen, wieder auf den Markt kommen, das ist vielleicht eher der Kern der Frage, und dann denken, oh, ich bin ja voller Expertise im SEO-Bereich und draußen werden ja unglaublich viele Fachkräfte gesucht. Du bist ja nun genau in dem Bereich schon mal unterwegs gewesen, weil du ja auch als Freelancer wieder dann dir einen neuen Job gesucht hast irgendwann. Da hast du ja ein bisschen deine Position aufgezählt. Was ich so mitkriege, ist, dass es gar nicht so einfach ist, den richtigen passenden Job für sich selbst zu finden als SEO und dass die Nachfrage zwar grundsätzlich da ist, aber die ganzen Probleme, die wir jetzt fürs Thema SEO aufgezählt haben, in den Unternehmen auch für die Auswahl von relativ gut bezahlten Mitarbeitern dann auftauchen. Gib mir mal einfach so ein bisschen Feedback und mach mich mal ein bisschen schlauer. Wenn ich jetzt hier auf den freien Markt gehen würde, kriegt man denn so einfach überhaupt einen Job? Oder ist das, also einen gut bezahlten Job, sage ich jetzt mal, einen Job kriegt man immer, klar. Aber wie schwer ist es? Wie lange dauert das? Wie viel Zeit sollte man sich auch geben, damit man den Job irgendwie so gematcht und dass das passt? Gib mir ein bisschen was von deinem Erfahrungswissen dabei, das habe ich nicht.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es aktuell, also ich habe mehrere Jobwechsel hinter mir und auch teilweise, wo ich mir einen neuen Job suchen musste und ist jetzt auch aktuell die Situation. Ich bin jetzt zwar nicht direkt auf der Suche nach einer Festanstellung wieder, sondern werde mich ziemlich sicher, wie du sagtest, in die Selbstständigkeit begeben ab Januar. Aber zurück zu der Frage. Ich glaube, dass das Netzwerk sehr wichtig ist. Ich habe schon sehr gute Jobs gefunden, indem ich einfach auf LinkedIn gelesen habe, dass der Job frei ist. Zum Beispiel auch meinen letzten bei Renier. Ich habe bei LinkedIn gelesen, dass der frei ist. Aber ich habe ihn nicht bekommen, weil ich irgendwie gesagt habe, hallo, hier bin ich's, sondern ich habe ihn bekommen, weil ich Referenzen nachweisen konnte, weil ich gemeinsame Kontakte hatte. Und es wurde tatsächlich auch dann angerufen bei diesen Kontakten, die früher mit mir zusammengearbeitet haben, die entweder in meinem Team waren oder die mal meine Vorgesetzten waren und dann gefragt, na, wie war er denn so? Oder bei halt, ja, sagen wir mal, prominenten, gemeinsamen, bekannten SEOs nachzufragen, hey, wie schätzt du seine Expertise ein? Also ich glaube, dass das ultra wichtig ist, eine gewisse Reputation zu haben, um du hast jetzt hochbezahlte Jobs
genannt. Ich wollte jetzt einfach nur ausschließen, dass du 0815 Job annimmst. Bei denen wirst du ja immer irgendwo kriegen.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für so ein Unternehmen super risikoreich. Also das, ich finde, man sollte Recruiting nicht zu einfach machen. Man sollte durchaus da lange drüber nachdenken, wem man jetzt die Verantwortung anvertraut. Also da geht es ja oft um Millionenbeträge in den Entscheidungen, die man da trifft oder beziehungsweise halt die Frage, geht's hoch oder runter oder ähnliches. Also das ist ja, wenn du in großen Organisationen in einer verantwortungsvollen Position bist, ist das auch mit einem gewissen Druck verbunden. Das kann auch selbst, also ich habe zum Beispiel das in meiner Karriere öfter gemerkt, dass mich das auch belasten kann, wenn da zu krasser Erwartungsdruck dabei ist. Und irgendwann kann so ein Job dann auch einfach auch mal wieder beendet werden. Und zwar ist es nicht so, dass ich irgendwie alle meine Jobwechsel nur hatte, weil ich gegangen bin, sondern jetzt gerade auch aktuell die Situation habe, dass ich halt einfach sage, okay, ist jetzt eine Chance, mich neu zu positionieren, und war vielleicht auch alles ganz gut so, aber es kann auch passieren, dass man mal gefeuert wird. Also es ist ja nicht so, dass man einmal fest angestellt ist und dann den Rest seines Lebens irgendwie da bleiben kann, vor allem wenn es ein bisschen internationaler ist, auch umso weniger. In den USA ist es ja auch total üblich zum Beispiel, dass Leute einfach auch vors Unternehmen wieder ausscheiden müssen irgendwann. Während in Deutschland ja doch der ganz klassische Arbeitnehmer noch so ein bisschen ist, wie man geht in ein Unternehmen und bleibt da bis zur Rente. Das war so ein bisschen bei meinen fast 8 Jahren bei Axel Springer. Da habe ich damals auch so gedacht, okay, das ist jetzt ein solides Unternehmen und ich kann mich hier entwickeln und ich kriege ständig neue tolle Aufgaben und Schulungen und so weiter. Aber ich glaube, dass im internationaleren Bereich es oft auch einfach so ist, man wird eingestellt, um bestimmte Erwartungen zu erfüllen, um bestimmte Zahlen zu liefern und so weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch passieren, dass man irgendwann ausgetauscht wird. Und das ist so ein bisschen die Sache, wenn du halt deine eigene Agentur hast oder dein Agenturnetzwerk, wie es ja bei dir war, da kannst du dir ja selber entscheiden, heute mache ich mal irgendwie das spannende Thema und gründe hier vielleicht noch einen Arm und dann gefällt mir das nicht mehr so gut und ich entwickle mich dahin weiter. In der Festanstellung ist es nicht immer so flexibel, dass man genau die Dinge machen kann, auf die man gerade Bock hat, sondern oft einfach auch den Job machen muss, für den man bezahlt wird.
Also gerade bei, ich kriege dieses Feedback aktuell jetzt ziemlich oft, dass Leute, die sich meinetwegen vor einem Jahr selbstständig gemacht haben, dann merken, Selbstständigkeit ist gar nicht so einfach und dann irgendwie wieder in den Markt rein wollen, eine Festanstellung suchen und dann merken, oh, so einfach ist das gar nicht, auch wenn die ein bisschen Expertise aufgebaut haben, weil der Markt natürlich jetzt auch gerade ein bisschen ruckelt. Alles ruckelt ja jetzt so ein bisschen gesamtwirtschaftlich. Alle überlegen, okay, welche Stellen, welche Kosten brauche ich überhaupt noch? Mhm. Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die jetzt merken, okay, nee, Selbstständigkeit, entweder läuft es nicht so gut oder manche entscheiden ja auch, Selbstständigkeit ist gar nicht so mein Ding. Das ist viel zu viel Verantwortung oder ich mache so viel, muss Buchhaltung für mich selbst machen und so, egal was. Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die jetzt irgendwie einen Job suchen, was sie als erstes machen sollten? Du hast gerade gesagt, Netzwerk, mega wichtig, in LinkedIn gucken. Die beiden Sachen scheinen ja schon mal sehr wichtig zu sein, aber also als Headhunter, was noch so, wie kann man das beschleunigen jetzt?
Ich würde sagen, einen Vortrag halten auf einer SEO-Konferenz, das ist etwas, was...
Was man ja auch nicht so einfach kriegt, außer bei der Campix hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja, bei der Campix, tatsächlich ganz viele Menschen habe ich schon motiviert, ihren ersten Vortrag auf der Campix zu halten. Ich habe auch meinen ersten Vortrag auf der Campix gehalten.
Nee, was und, die ist.
Ja, also die große Inspiration, auf jeden Fall. Aber an sich.
Aber es ist ja nicht so einfach, wenn du jetzt bei irgendeiner, also jetzt nehmen wir mal die Campix raus, wenn du jetzt beim SEO Day oder bei der SEO komm, da kommst du ja nicht halt so als Freelancer, wenn du keinen Namen hast, einfach so rein. Das ist deutlich schwieriger. Welche Wege würde es noch geben? Auch wenn der Weg natürlich cool ist, wenn du da reinkommst.
In irgendeiner Weise die Expertise zeigen, also vielleicht sich an eine PR-Agentur zu wenden und zu gucken, dass man in den Medien als Experte genannt wird.
Okay, dann muss ich mir in der Regel auch einkaufen, oder?
Ja, möglicherweise ja. Also ich denke, es ist jetzt...
Hast du selbst Erfahrungen mit Headhuntern gemacht?
Mit Headhuntern habe ich keine...
Ich könnte jetzt auch rausgehen und Headhunter ansprechen und sagen, hier bin ich.
Ich war mit mehreren Headhuntern schon Steak essen, weil sie irgendwann gesagt haben, so, hey, willst du nicht mal dir drüber nachdenken? Brauchst du nicht einen neuen Job und so weiter? Und ich sagte so, ja, okay, kann ich mir ja mal anhören. Aber ich habe bisher keinen meiner Jobs in meiner Karriere darüber bekommen, dass ich mit einem Headhunter geredet hätte. Also ich habe mit Headhuntern geredet, aus Interesse, aber... es war jetzt für mich nicht der Weg in eine Festanstellung. Ich habe eigentlich meine Festanstellung immer dadurch bekommen, dass Unternehmen mich angesprochen haben oder in der Regel, also ganz oft war es so, dass ich angesprochen wurde und jemand gesagt hat, hey, guck mal, wir haben hier was richtig Cooles, eine geile Position, könntest du dir das vorstellen? Ich dann mit den Gründern mich ausgetauscht habe, also bei den verschiedenen kleineren Unternehmen, wo ich war und bei den Großkonzern habe ich mich halt einfach beworben und dann ging es halt darum, in dem langwierigen Bewerbungsprozess zu beweisen, dass man wirklich die Kompetenzen hat, die für diese Jobs gebraucht werden.
Und wie lange ging es so, also jetzt bei dem letzten Arbeitgeber, wie lange hat gedauert das Auswahlverfahren? Wie viele Interviews waren da drin?
Ich muss mich daran erinnern, aber ich würde sagen,
Dauert zumindest.
Ja, also ich würde sagen, es war am Ende... Vierteljahr? Ein persönliches in Berlin, aber davor gab es schon andere Gespräche. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ich würde sagen schon, dass so etwas durchaus mal so 2-3 Monate dauern kann, bis man, also ich habe ja selbst ja auch schon ganz oft Leute recruited und meiner Erfahrung nach kann das da auch locker mal 3-4 Monate dauern, bis man den perfekten Kandidat hat, um eine Stelle zu besetzen. Und ich denke auch, man sollte sich die Zeit nehmen, also da ein Stück weit nicht ungeduldig sein, finde ich. Aber vielleicht bin ich nicht der beste Ansprechpartner für Karrieretipps. Ich glaube, dass ich das sehr locker alles angehe, weil meine Erfahrung einfach gezeigt hat, es gibt immer jemanden, der sich dafür interessiert, was ich kann, was ich schon geleistet habe. Ich kann viele Dinge auch einfach zeigen. Aber genau, das ist manchmal ein Tipp. Versucht irgendwie in der Weise öffentlich zu zeigen, was für Erfolge oder was für Entdeckungen oder was für Thesen man selber hat, irgendwie zu beweisen, dass es Kompetenzen gibt und wenn man in dem Moment gerade keinen bezahlten Job hat, auch Leuten zu helfen. Also das muss ich sagen, habe ich auch mein ganzes Leben immer wieder und ganz oft gemacht, dass ich einfach, auch wenn ich dafür nicht direkt Geld bekommen habe, Menschen geholfen habe in Projekten, in allen möglichen Dingen und darüber sich dann auch wieder Sachen ergeben. Und sei es nur, dass man halt irgendwie dann wieder eine Empfehlung bekommt oder irgendeine andere irgendetwas in eine Erwähnung in Exchange und ähnliches. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner für Karrieretipps. Aber für mich persönlich, ich mache mir null Sorgen. Ich schaue total positiv jetzt in meiner Existenzgründung ab Januar und bin mir sehr sicher, dass ich jetzt schon auch Menschen habe,
ich mein, die sehr
interessiert sind an einer Zusammenarbeit und ich nicht Gefahr laufe, mich zu langweilen, weil selbst wenn ich irgendwie dann nicht irgendwie den perfekten Auftrag habe, habe ich noch genug Leute in meinem Netzwerk, die ich einfach auch so unterstützen kann.
Also ich würde es auch so machen. Wenn ich irgendwann mal in die Bedrohung kommen würde, ich glaube, ich würde mir wenig Sorgen machen, weil ich glaube, in meinem Netzwerk schon, erstmal habe ich über die letzten 20 Jahre eine gewisse Reputation, die muss einem gefallen oder nicht gefallen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, Touchpoints zu haben zu den Agenturen oder zu irgendwelchen Firmen irgendwie. Und dann auch die Möglichkeit zu haben, rauszugehen und bei LinkedIn meinetwegen zu sagen, hey, ich suche gerade. Und dann ist ja meistens in der Regel schon eine Resonanz da, was ich so höre. Du musst halt Möglichkeiten haben, mit denen du arbeiten kannst. Da sind wir wieder auch bei den Glossaren, ne?
Ich glaube, ich habe jetzt noch einen Karrieretipp. Und zwar, bei LinkedIn gibt es diese Funktion, dass man Empfehlungen von Menschen bekommen kann.
Ja.
Und während man vielleicht noch in einem Unternehmen oder einem Projekt ist oder sagen wir mal so, wenn alles richtig gut läuft, ist vielleicht ein guter Moment, wenn man irgendwas geschafft hat, mal jemanden zu fragen, den man bewundert oder mit dem man zusammengearbeitet hat oder irgendwie in einer gewissen Weise in einer engeren Beziehung ist und zu sagen, hey, kannst du mir mal auf LinkedIn schreiben, erwähne kurz, was war das für ein Projekt, wo wir miteinander zu tun hatten und wie war die Zusammenarbeit mit mir? Und ich glaube, das ist so etwas, so eine öffentliche Empfehlung zu bekommen, ist super wertvoll. Oder auch so Dinge wie jetzt auch in Richtung LinkedIn, und auch wieder Karl Kratz, den ich heute schon mal angesprochen habe, er erwähnt ja immer wieder Leute, wo er sagt, die sind inspirierend, die von denen kann man noch was lernen und so weiter. Und wenn man es schafft, in so einer Liste drin zu sein, was ich jetzt glücklicherweise ja auch schon tatsächlich mehrfach den Fall hatte, ist das auch total sinnvoll. Dann werden neue Leute auf einen aufmerksam. Und deswegen auch diese Vorträge und so weiter. Also im Endeffekt alles, was irgendwie dazu führt, dass Menschen, die eine gewisse Glaubwürdigkeit haben, sagen, hey, dieser andere Mensch hat mit mir zusammen etwas geschaffen und ich glaube, das war sehr gut oder ich weiß, das war sehr gut. Und dann verbreitet sich das so ein bisschen und so seine Reputation aufzubauen. Also einfach nicht irgendwie nur im stillen Kämmerlein zu sein, sondern auch mal wirklich zu versuchen, sein Netzwerk zu nutzen.
Das ist einfach auch eine schöne Überleitung zu dem. Wir haben ja oftmals diese Diskussion, lohnen sich denn Konferenzen noch oder so, überhaupt Networking-Veranstaltungen? Ich glaube, ja. Genau in diesen Situationen sind die sogar ausschlaggebend dafür, dass du schnell wieder an Lohn und Brot kommst, weil du halt einfach Leute kennst aus dieser Bubble oder irgendwelche Kontakte hast, um da wieder einen neuen Job zu finden, als wenn du einfach in deinem Kämmerchen immer gesessen hast, 0815-Kunde hattest und überhaupt gar keine Kontakte hattest, dann wirst du dich natürlich viel, viel schwerer tun.
Aber selbst wenn du nur 0815 Kunden hattest, sagen wir mal, du bist ein Freelancer und du hast jetzt irgendwie 20 0815 Kunden gehabt, dann wäre es doch trotzdem schön, wenn du auf deiner Webseite schreibst, Hier, CEO von 0815, hat gesagt, ich habe 7 Monate mit Freelancer zusammengearbeitet. In der Zeit haben wir alles erreicht, was ich wollte. Ich kann die Zusammenarbeit empfehlen. Und selbst wenn also niemand ihn kennt, kann man dann ja trotzdem auf den Namen klicken, landet dann vielleicht auf dem LinkedIn-Profil, sieht, dass er wirklich der CEO von 0815 ist und das einfach diese
Glaubwürdigkeit. Wenn die Entitäten denn noch zusammenpassen mit dem Scoring von dir, ideales Matching. Lieber Max, es war mir eine Freude, einfach mich mit dir einfach mal so auszutauschen, mit dir mal zu dabern. Wir haben es ja auch schon ewig nicht mehr gemacht, jetzt machen wir es im Podcast.
Super
vielleicht
cool.
War nicht alles so richtig greifbar für den einen oder anderen, der jetzt mit dem Thema noch nicht so viel zu tun hatte.
Wir haben ja schon viel gelabert, oder?
Ja, wir haben eine Menge gelabert, aber ich glaube, darum ging's auch. Also ich habe in mir ja selbst auch immer so diese Tendenz zu sagen, warum versteht ihr mich nicht? Und ich hatte wieder ein paar Mal die Situation, wo ich gedacht habe, warum hört ihr mir denn nicht zu? Warum immer wieder 150 Wörter und immer wieder dünner Inhalt? Aber ich glaube, da sind wir einfach, darüber zu reden, sind wir an so einem Punkt, dass wir, glaube ich, wir müssen da ein bisschen was abschütteln, weil ich glaube, das ist sehr verbreitet, dass diese Reflexe entstehen und nicht nur bei dir, sondern ich habe die Reflexe ja an anderen Themen genauso und ich arbeite ja auch an mir, dass ich diese Reflexe loswerde, weil die in der Regel schwachsinnig sind, sondern du musst testen und dann gucken, ob es für dich passt oder nicht und daraus Visionen entwickeln. Ich glaube auch, dass viel zu wenig getestet wird da draußen. Die Zeit, aus der wir noch kommen, wo wir wirklich eigene Projekte getestet haben, das war noch eine goldene Zeit. Und so funktioniert eigentlich auch SEO auch.
Das kann man auch heute noch machen. Das würde ich auch wirklich absolut jedem empfehlen, einfach mal irgendwo eine Domain zu registrieren und ein kleines Projekt draufzupacken und zu gucken, ob man es schafft, auf dieses kleine neue Projekt, auf der neuen Domain, vielleicht einfach mal die ersten 1.000 Besucher drauf zu kriegen.
Genau. Und das ist doch super. Und dann kann man immer noch entscheiden, was man mit den 1.000 Besuchern macht. Immer diese sture Gucken auf reine Conversion. Ich meine, jeder, der mal eine Plakatwerbung gemacht hat, weiß, dass das totaler Schwachsinn ist. Und es gibt auch einfach Markenwahrnehmung. Die gibt es auch für organische Suche, in meinen Augen zumindest. Deswegen soll man das gar nicht so eng nehmen. Max, hier, guck mal. High five. Hört man jetzt hier nur. Aber hat mir echt Freude gemacht.
Total.
Und in diesem Sinne, wir sind raus, meine Lieben. Tschüssikowski.
Ciao.